Anne, das ist Taylor Swift.
Es klingt nach einem besonderen Auftritt.
Ja, das hat ein Fan am Montag in Rio de Janeiro in Brasilien mitgeschnitten. Da hat Taylor Swift den Song gespielt und sie hat ihn der jungen Frau gewidmet, die letzten Freitag, kurz vor dem Taylor Swift-Konzert, umgekippt ist und dann später im Krankenhaus gestorben ist. Sie hatte einen Herzstillstand, vermutlich weil es zu heiß war und sie zu wenig getrunken hat.
Ich habe das gelesen und es hat mich echt geschockt. Wir reden ja hier oft über die Folgen des Klimawandels, also mehr Unwetter, steigende Meeresspiegel und eben extreme Hitzewellen, wie gerade in Brasilien. Da waren es an diesem Freitag in Rio 40 Grad und es war außerdem extrem feucht. Eine gesundheits- und lebensgefährliche Kombi. Ich habe mich gefragt, ob solche Open-Air-Konzerte vielleicht bald gar nicht mehr gehen, wenn das so heiß wird.
Ja, und wir haben deshalb mal geschaut, was wir tun können und tun müssen, damit sowas wie in Rio nicht wieder passiert.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Anne Preger.
Und Matthias Wurms.
Wir gehören hier zum Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und wir fassen für euch zusammen, was diese Woche besonders wichtig ist in Sachen Klima und Artenschutz.
Zum Beispiel, wie wir mit extremer Hitze umgehen, die uns ja immer häufiger trifft. Ich war vor 2 Jahren beim Hurricane Festival, da war es auch ziemlich heiß.
Okay, ja.
Und nach dem, was jetzt in Rio passiert ist, frage ich mich eben auch, und ich bin nicht der Einzige, können wir sowas überhaupt noch machen, wenn es im Sommer weit über 40 Grad heiß ist? Die letzte Fußball-WM, die gab es ja auch schon im Winter im klimatisierten Stadion.
Was aber natürlich auch Katar war und nicht Deutschland.
Ja.
Jetzt war es Brasilien. Da herrscht jetzt schon eine ganze Weile eine extreme Hitze und Dürre.
Ja, aber das wird halt alles häufiger und zwar überall. Ja, also der Freitag, an dem das passiert ist in Rio, das war auch der Tag, an dem die weltweite Durchschnittstemperatur zum ersten Mal 2 Grad über dem Wert des vorindustriellen Zeitalters lag.
Zwar natürlich nur kurzfristig, aber es ist trotzdem irgendwie bitter, dass das so am gleichen Tag der Fall ist. Das heißt, dass wir irgendwas tun müssen, wenn wir weiter Open-Air-Veranstaltungen machen wollen, uns da irgendwie anpassen an solche heißen Momente, weil man es ja vorher nicht weiß, ob so heiß wird an dem Tag, wenn man zum Konzert geht oder nicht. Was passiert denn da?
Also in Brasilien hat das Justizministerium jetzt sofort danach angeordnet, dass die Veranstalter von solchen Events den Besuchern Zugang zu Trinkwasser ermöglichen müssen. In Rio, da hatte der Veranstalter es ja verboten, eigene Flaschen mitzubringen. Taylor Swift hat dann sogar ihr Konzert unterbrochen und Helfer losgeschickt, damit die Wasser für die Fans besorgen. Hier kann man das hören.
Sorry, it's just very hot, so when somebody says they need water, when it's this hot, they really need it. And we just need to get water to them.
Also krass.
With anyone at all.
Hat irgendjemand hier Wasser? Also das war offenbar echt ein Problem. Und bei den nächsten beiden Konzerten, da durften die Fans dann auch selbst was mitbringen. Und es gab auch Nachfüllstationen.
Wie ist das denn eigentlich bei uns? Also gibt es bei uns hier Vorschriften für solche Fälle?
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Bei uns gilt, klingt ein bisschen formal, ja, der Besucher in der Veranstaltung muss nicht sicherer sein als außerhalb. Also heißt im Grunde, der Veranstalter muss sich nicht besonders kümmern. Wenn es heiß ist, muss halt irgendwie Wasser da sein, aber nicht unbedingt umsonst. Das kann der Veranstalter auch verkaufen. Beim Hurricane Festival, da gab es Trinkwasserbrunnen und man durfte leere Tetrapacks mitbringen zum Auffüllen.
Das klingt ja immerhin noch so ein bisschen
Genau. Aber wie gesagt, es ist kein Muss und Veranstalter dürfen natürlich auch verbieten, dass jemand Flüssigkeiten mit reinnimmt. Das ist wie in Flugzeugen. Ja, da könnte Sprengstoff drin sein oder Drogen. Mhm. Also das kann man ihnen auch nicht untersagen.
Aber ich meine, selbst wenn es bei so einer Veranstaltung jetzt für Fans Wasser gibt, ich stelle mir gerade vor, es ist tierisch heiß. Ich habe schon 3 Stunden gewartet, damit ich dann auch direkt ganz vorne, nicht nur in der Schlange, sondern auch im Konzertraum stehe. Und ja, natürlich ist mein Wasser schon lange alle und dann gehe ich doch dann, wenn ich da einmal in der ersten oder zweiten Reihe stehe, nicht los und quetsche mich durch tausende andere Fans durch, um mir irgendwo Neues zu holen und meinen Platz, den kann ich getrost vergessen.
Nee, natürlich nicht. Also was man machen könnte, gibt natürlich Ideen. Ja, man könnte den Innenraum unterteilen, man könnte Gänge offen lassen, wo man halt Wasser transportieren könnte oder auch Menschen, die ohnmächtig werden. Also bei diesem Taylor Swift Konzert in Rio, da mussten Tausende behandelt werden, weil sie dehydriert waren. Aber wenn du solche Abtrennungen aufbaust, dann kostet das erstens mehr Geld und es passen zweitens weniger Leute rein.
Das macht natürlich kein Veranstalter freiwillig.
Nee, genau.
Das heißt, brauchen wir dann da nicht eigentlich doch Vorschriften?
Also die Veranstalter sagen, nee.
Nee,
brauchen
ist
wir
klar.
Nicht.
Nee, also, würde ich auch sagen als Veranstalter. Wobei, weiß ich nicht.
Ja, die sagen halt, es spielen zu viele Sachen eine Rolle. Da würden starre Vorgaben nicht helfen. Aber immerhin sagen viele Veranstalter, dass sie kein Open-Air-Event mehr ohne Meteorologen organisieren. Das immerhin.
Also das heißt, die holen sich vorher spezifisch Wettervorhersagen.
Genau. Und bisher hatten sie eher Angst vor Gewittern und Stürmen. Mhm. Ne? Klar, da ging es darum, rechtzeitig zu warnen, damit niemand verletzt wird. Aber inzwischen geht es tatsächlich immer öfter auch um Hitze oder um zu viel UV-Strahlung. Das hat auch Axel Ballreich im Corso-Podcast vom Deutschlandfunk erzählt. Der ist Vorsitzender der LiveCom, das ist der Dachverband der Spielstätten in Deutschland. Und er veranstaltet auch selbst Events, so mit bis zu 15.000 Leuten.
Wir arbeiten ganz stark mit Verschattungen. In einem Umfang, der uns früher gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Das heißt, wir bauen also Markisen auf, wir bauen große Gastrobereiche, die nahezu komplett abgedeckt sind durch Sonnenschirme und Ähnliches auf. Und wir haben noch zusätzlich oft das Glück, dass wir eben natürliche Verschattungen haben über Bäume und so weiter. Das haben allerdings nicht alle Festivalgelände. Und das ist tatsächlich mittlerweile ein echtes Problem.
Das heißt, eigentlich kann es passieren, dass demnächst bestimmte Festivals oder Sportevents nicht mehr stattfinden können, weil es simpel zu heiß ist oder es einfach nicht genügend Schatten gibt.
Ja klar, also es passiert ja auch schon, dass die abgesagt werden.
Wo denn?
In Frankreich zum Beispiel dieses Jahr. Pearl Jam haben da 3 Konzerte abgesagt, weil Sänger Eddie Vedder keine Stimme mehr hatte, weil es so heiß war, weil es zu staubig war und weil in der Nähe die Wälder gebrannt haben. Und der US-Autor Jeff Goodell, der ist großer Taylor Swift-Fan und der ist Autor von einem Buch, das heißt The Heat Will Kill You First.
Also die Hitze bringt dich zuerst um.
Genau. Der hat nach dem Tod der jungen Frau in Brasilien geschrieben, hey, wir sagen ständig Konzerte und Festivals ab, weil ein Hurricane aufzieht, aber die Hitze, die haben wir gar nicht auf dem Schirm. Und das kommt ja auch als möglicher Absagegrund, so im Kleingedruckten, ja auf den Tickets kommt das doch gar nicht vor. Könnte sich ändern inzwischen.
Dieses Konzert in Rio, das wurde ja nicht abgebrochen,
nee.
Aber vermutlich war es auch nicht abzusehen, dass die Frau stirbt, weil die ja noch ins Krankenhaus gebracht worden ist.
Genau, ne? Ja, Taylor Swift hat das auch erst später erfahren. Sie hat dann am nächsten Tag bei Instagram gepostet, dass sie extrem betroffen ist und sie hat das Konzert, das am nächsten Abend stattfinden sollte, um 2 Tage verschoben, weil es da noch heißer war. Und da hat sie dann eben diesen Song gesungen für die Tote. Aber der Autor Goodell zum Beispiel, der hätte sich gewünscht, dass sie in dem Moment auch was zum Klimawandel sagt, dass sie ihren Einfluss nutzt, um ihren Millionen Fans zu erklären, was der Klimawandel bedeutet. Hat sie bisher nicht.
Wir kommen mal zurück nach Deutschland und gucken mal so raus aus dem Fenster.
Genauer gesagt auf die Landwirtschaft. Hier aus dem Fenster sieht man nicht so viel davon, aber es ist unser nächstes Thema.
Die Bundesregierung, die will, dass die Landwirtschaft mehr tut zum Schutz von Umwelt und Ressourcen.
Also umweltschonender wird.
Und dieses Thema, das beschäftigt auch nicht nur die Politik, sondern laut einer aktuellen Umfrage ist es so, dass es 3/4 der Menschen in Deutschland wichtig finden, Lebensmittel zu essen, die umwelt- und ressourcenschonend hergestellt wurden.
Und um dieses Ziel zu erreichen, will die Bundesregierung sich für mehr Bio einsetzen auf deutschen Feldern und auf deutschen Tellern.
Konkret haben dazu die 3 Parteien in der Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag als Ziel vermerkt, dass von den Äckern, den Weiden, dem Grünland, den Obstplantagen, den Weinbergen und so weiter, dass da im Jahr 2030 30% von nach den Regeln für Ökolandbau bewirtschaftet werden.
Also das Ziel haben sie schon lange und das wäre ja dann auch deutlich mehr als heute. Im Moment sind es 11% der Flächen und wie dieser Ausbau in den nächsten Jahren klappen soll, dazu hat Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen jetzt die Biostrategie 2030 vorgestellt.
Wenn sich jemand die ganze Zeit schon fragt, Ökolandbau, ökologische Landwirtschaft, Biolandwirtschaft, Bio-Öko, das meint bei Lebensmitteln das Gleiche.
Habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja, also Fakt ist, mit der Strategie von Cem Özdemir sollen mehr Höfe und VerbraucherInnen auf Bio umsteigen und dabei soll auch Bürokratie abgebaut werden.
Wir machen dazu jetzt mal einen kleinen Faktencheck.
Okay.
Wenn das große Oberziel der Bundesregierung ist, dass Lebensmittel möglichst umweltschonend hergestellt werden sollen, ist dann dafür ökologische Landwirtschaft in Deutschland überhaupt ein guter Weg?
Könnte man doch denken. Also denke ich erstmal.
Ja, so einfach ist das aber nicht.
Nein.
Und da gibt es auch in der Wissenschaft unterschiedliche Ansichten zu. Also nicht nur pro, sondern durchaus auch contra.
Die eine Seite.
Ökologische Landwirtschaft verzichtet auf Kunstdünger und auf synthetische Pflanzenschutzmittel. Viele Ökobetriebe achten auf den Feldern auf Vielfalt und bauen abwechselnd ganz verschiedene Pflanzen an. Oft haben sie mehr Humus in ihren Böden und damit auch oft mehr Leben im Boden. Zumindest für Deutschland ist auch nachgewiesen, dass Ökoanbau das Grundwasser schont. Ökoanbau verbraucht weniger Energie. Biobetriebe tun mehr fürs Tierwohl von Kühen und Co. Und außerdem werden Biobetriebe regelmäßig kontrolliert, ob sie die Regeln für ökologische Landwirtschaft einhalten.
Das klingt aber doch jetzt alles so, als ob Bioprodukte gut sind für Natur und Klima, oder? Kommt jetzt das Aber?
Die andere Seite.
Ökologische Landwirtschaft hat einen entscheidenden Nachteil. Die Ernten, die fallen bei Bio kleiner aus als in konventioneller Landwirtschaft. Studien zufolge wird im Schnitt 10-40% weniger geerntet. Anders ausgedrückt, um die gleiche Menge an Weizen oder Kartoffeln zu erzeugen, braucht Bio mehr Fläche. Fläche, die sonst zum Beispiel auch ein Naturschutzgebiet hätte sein können. Studien zeigen, pro Kilogramm Mehl oder pro Liter Milch betrachtet, sind Bioprodukte in der Regel auch nicht klimafreundlicher. Agrarwissenschaftler argumentieren, weltweit leben immer mehr Menschen, die sollen alle satt werden. Wenn durch Bio in Europa weniger Lebensmittel hergestellt werden, dann fehlen die global gesehen und es werden im Zweifel anderswo auf der Welt noch mehr Wälder gerodet oder Moore trockengelegt, um dann da Sachen anzubauen.
Tja, und jetzt?
Tja.
Also ich versuche mal ein Fazit von unserem Faktencheck. Öko ist besser für Tiere im Stall und schont das Grundwasser. Aber deutlich mehr Ökolandwirtschaft in Deutschland ist jetzt nicht automatisch besser fürs Klima oder für die Natur.
Ja, das kann man so sagen. Es kommt immer total drauf an.
Aber worauf denn jetzt genau? Also sag doch mal, was müssten Biolandwirte noch besser machen, damit mehr Öko am Ende auch nachhaltiger wäre?
Also vor allem müssten sie pro Fläche mehr Lebensmittel produzieren. Und wie das am besten geht, das will das Bundeslandwirtschaftsministerium jetzt auch noch mal weiter erforschen lassen im Rahmen dieser Biostrategie 2030. Das Stichwort dazu lautet ökologische Intensivierung.
Okay, wenn ich jetzt andersrum frage, also was könnte denn die konventionelle Landwirtschaft tun, damit sie nachhaltiger wird? Die Verbraucherorganisation Foodwatch, die hat ja diesen ganzen Plan kritisiert, auf 30% Ökolandwirtschaft zu kommen. Da sagt Foodwatch, es wäre doch viel besser, Gesetze zu erlassen, um die gesamte Landwirtschaft nachhaltiger, tierfreundlicher und umweltschonender zu machen.
Ja, das klingt so auf den ersten Blick total sinnvoll, aber wenn es um Gesetze geht, dann wird ja in der Landwirtschaft vieles auf der Ebene der Europäischen Union geregelt.
Okay.
Und ja, was soll ich sagen, ein kurzer Blick nach Straßburg diese Woche verrät, das sieht nicht so hoffnungsvoll aus, weil am Mittwoch hat nämlich das konservative Lager im EU-Parlament sich durchgesetzt und ein geplantes Gesetz zum Thema Pestizide beerdigt. Die EU-Kommission, die wollte nämlich eigentlich erreichen, dass bis zum Jahr 2030 nur noch halb so viele Pestizide eingesetzt werden. Das ist jetzt aber nicht so gekommen, weil das Parlament das Gesetz gekippt hat.
Schade. Also es klingt, als wäre das eine Chance gewesen, konventionelle Landwirtschaft etwas umweltschonender zu machen.
Ja, definitiv.
Aber jetzt mal Tacheles, Anne. Was mache ich denn mit all den Infos, wenn ich im Laden stehe oder auf dem Markt? Und soll ich jetzt Bio kaufen oder nicht?
Es ist vielleicht ganz beruhigend. Du kannst das so machen, wie du möchtest und wie es dein Konto hergibt. Das Dumme daran ist so ein bisschen, du siehst ja der Möhre oder der Kartoffel oder dem Mehl nicht an, ob sie jetzt von einem Hof kommen, der besonders effizient und besonders umweltschonend arbeitet.
Also das, auch nicht, wenn Bio draufsteht?
Nee, weil das hängt eben nicht daran, ob das Bio ist oder nicht. Ich weiß, das klingt ein bisschen unbefriedigend.
Aber vielleicht bräuchte es dafür dann einfach ein anderes Siegel. Was hältst du davon? Also eins, das mir sagt, dieses Brot, diese Gurke, die ist besonders umweltschonend hergestellt worden.
Ja, das macht Sinn und da gibt es inzwischen sogar schon die ersten Siegel, die genau sowas abbilden. Da gibt es zum Beispiel den Eco-Score oder den Planet-Score und die sehen als Label so ein bisschen aus wie der Nutri-Score, den du vielleicht schon kennst.
Ja, also auch so eine Ampel von dunkelgrün bis rot.
Genau, so A, B, C, D, E, genau. Aber man muss sagen, in deutschen Läden sind diese Eco-Scores und Planet-Scores bislang noch super wenig verbreitet.
Aber ist Bio denn nicht wenigstens gesünder? Sag mir das wenigstens.
Auch das lässt sich nicht generell mit Ja beantworten. Also in der Tendenz sind Bioprodukte am Ende beim Kaufen schon weniger mit Pestiziden belastet. Aber auch konventionelles Obst und Gemüse zum Beispiel hält da in der Regel die Grenzwerte ein. Und auch ansonsten gibt es kaum Unterschiede für die menschliche Gesundheit. Okay. Wobei, Wenn es dir jetzt bei der Kaufentscheidung in erster Linie um Nachhaltigkeit geht, dann ist es am Ende ganz einfach.
Jetzt doch einfach.
Ich bin mir aber nicht so sicher, ob dir die Antwort gefällt.
Ja, sag mal. Ich bin auf alles gefasst. Fast alles.
Also, wenn es dir bei der Ernährung darum geht, dass für dein Essen möglichst wenig Natur zerstört wird oder verschmutzt wird, dass da möglichst wenig Treibhausgase freigesetzt werden und damit dann die Erde erwärmt werden, dann bringt es am allermeisten, wenn du möglichst wenig Fleisch und andere tierische Produkte isst.
Okay, das habe ich schon mal gehört. Und zwar egal, ob Bio oder nicht, richtig?
Ja, so ist das. Und da ist die Studienlage eindeutig.
So, Anne, jetzt haben wir noch eine gute Nachricht.
Genau. Dieses Jahr sind nämlich wieder viel mehr Lachse als in den letzten Jahren den Rhein raufgeschwommen, bis nach Nordrhein-Westfalen. 130 sind schon gezählt worden. Klingt vielleicht erstmal wenig, sind aber fast anderthalb Mal so viele wie im ganzen letzten Jahr.
Das klingt schon mehr. Und Lachse stammen ja, wenn sie jetzt nicht aus der Zucht kommen, aus Flüssen. Und erst wenn sie so ein, zwei Jahre alt sind, dann schwimmen sie von da ins Meer. Und nach noch ein paar Jahren, wenn sie geschlechtsreif sind, dann versuchen sie zumindest wieder dahin zu kommen, wo sie herstammen.
Und die Lachse, die jetzt gesehen wurden oder gezählt wurden, die stammen aus den Zuflüssen zum Rhein in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel aus der Sieg und der Wupper. Da setzt nämlich das Landesamt für Naturschutz seit 25 Jahren junge Lachse aus, damit die dann halt irgendwann wiederkommen, um zu laichen.
Genau, und der Plan ist, dass die Zahl der Lachse irgendwann mal so groß ist, dass die sich dann auch selbst erhalten können, ohne Hilfe.
Wobei das vermutlich noch eine ganze Weile dauern wird. Seit es dieses Programm gibt, sind rund 5000 Lachse alles in allem wieder zurückgekommen. Reicht aber noch nicht für ohne Starthilfe.
Nee, aber sieht schon viel besser aus als früher. In den 1950er Jahren gab es im Rhein überhaupt keine Lachse mehr. Wegen Überfischung und Wasserverschmutzung und weil viele Flüsse begradigt wurden und Schleusen im Weg waren. Da war der Lachs bei uns ausgestorben.
Aber jetzt nicht mehr.
Super.
Wobei man sagen muss, dieses Wiederansiedlungsprogramm, das ist ziemlich aufwendig, weil man zum Beispiel teure Fischtreppen bauen muss, damit die Fische an den vielen Schleusen vorbeikommen.
Aber es klappt, oder? Also so Programme gibt es übrigens auch in anderen Bundesländern, entlang der Elbe zum Beispiel. Und dieses Jahr klappt das alles besonders gut.
Weil?
Weil es im Herbst so viel geregnet hat und weil deshalb die Flüsse so viel Wasser haben. Und deshalb kommen die Fische um viele Hindernisse leichter rum.
Das ist doch noch eine gute Seite des Regens.
Was geht?
Matthias, es ist wieder soweit.
Was?
Gehst du dieses Jahr auf den Weihnachtsmarkt?
Ja klar, aber vor allem zum Trinken, muss ich ja zugeben.
So.
Manche kaufen da Geschenke, ich trinke lieber Glühwein.
Vielleicht ist die Bilanz von Glühwein trinken auch besser als von Sachen kaufen, egal. Okay. Also wir haben mal geguckt, Weihnachtsmärkte können ja durchaus Spaß machen. Können sie auch nachhaltig sein? Das haben wir uns mal angeschaut.
Ja, also ein paar Sachen machen inzwischen tatsächlich fast alle. Zum Beispiel hat die Energiekrise dabei geholfen, dass viele auf stromsparende LED-Lampen umgestiegen sind.
Und viele machen die Lichter auch wirklich erst abends an und dann um 23 Uhr auch wieder aus, was ja auch ganz gut ist, weil es dann nicht ganz so viel Lichtverschmutzung gibt.
Wobei ich gehöre schon zu denen, die diese Weihnachtsbeleuchtung auch schön finden. Aber hey, okay, ja, 11 Uhr abends reicht auch. Nee, völlig okay. Finde ich gut.
Was ich spannend finde, ist, dass viele Weihnachtsmärkte auch daran arbeiten, möglichst viel Müll zu vermeiden. Also ich denke da immer an so überquellende Mülleimer aus den letzten Jahren. Aber da gibt's Fortschritte. Ich meine, die Mehrwegbecher beim Glühwein, die gibt's ja schon lange. Aber jetzt sieht man eben auch oft Mehrweggeschirr oder essbare Teller. Oh,
aber die schmecken nicht richtig gut, oder?
Sie schmecken aber besser als Plastik. Was ich auch gut finde, ist, ich habe herausgefunden, dass inzwischen teilweise auch darauf geachtet wird, dass möglichst wenig Essen weggeworfen wird. Also zum Beispiel in Bochum und Düsseldorf, da sammelt die Initiative Foodsharing Lebensmittel ein, die an den Boden übrig geblieben sind, aber die noch gut sind zum Essen.
Und dann gibt es auch viele kleinere Weihnachtsmärkte, die ganz neue Wege gehen. In Hamburg gibt es zum Beispiel den Holy Trash Club in St. Pauli. Der Name ist ja schon cool, oder? Heiliger Müllclub. Da gibt es dann jeden Adventssonntag erst eine Aufräumaktion im Viertel und danach Musik und vegane Burger und nachhaltige Geschenke. Und die Deko ist aus Müll gemacht.
Also da passiert schon einiges, gerade auch so bei Weihnachtsmärkten, die nur einen Tag oder nur an einem Wochenende stattfinden. Es gibt zum Beispiel auch einige vegane Weihnachtsmärkte.
Hauptsache es gibt Glühwein.
Matthias, solange du noch nüchtern bist, was ist dir besonders hängen geblieben heute?
Ich glaube, dass Bio-Lebensmittel sich klimatechnisch oft echt nicht lohnen. Also, dass Biomilch nicht besser ist fürs Klima als normale Milch.
Ja, zumindest, dass man es nicht per se sagen kann, ne?
Ja, aber ich habe gedacht. Also, irgendwie wird es ja noch schwieriger auf die Art, nachhaltig zu leben.
Ja. Ich muss ja sagen, ich würde total gerne nochmal so einen Lachs springen sehen. Also, ja, nicht auf meinen Teller, sondern im Rhein oder in der Sieg oder so.
Mhm.
Deine Minute Natur.
Das kriegst du erstmal einen zu hören. Das ist eigentlich nicht an der Sieg und auch nicht an der Wupper, sondern in Alaska. Da gibt es ganz viele Lachse.
Und da gibt es auch Bären, die dann einen rausfischen. Und wenn ihr ganz bis zum Ende dabei bleibt, dann könnt ihr den sogar hören.
Wir sagen bis dahin schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Matthias Wurms.
Und ich bin Anne Präger. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.